kletterte über die Barrikade, über aufgerissene Getreidesäcke und zertrümmerte Fässer und die Leichen von Freund und Feind hinweg. Seine bronzene Schuppenrüstung schimmerte düster im Feuerschein. Der kahle, ohrlose Hurensohn hatte den Helm abgenommen, um seinen Triumph zu genießen, und lächelte. In der Hand hielt er einen langen Wehrholzspeer mit verzierter Bronzespitze. Als er das Tor sah, deutete er mit dem Speer darauf und brüllte einem Dutzend Tens um ihn herum einen Befehl in der alten Sprache zu. »Zu spät«, dachte John. »Du hättest deine Männer über die Barrikade führen sollen, dann hättest du vielleicht einige retten können.« Oben ertönte ein Horn lang und tief, nicht von der Spitze der Mauer, sondern vom 9. Absatz, in etwa 200 Fuß Höhe, wo Donald neu stand. John legte einen Brandpfeil auf, und Satin zündete ihn mit der Fackel an. Er trat zur Brustwehr, zog die Sehne durch, zielte und schoss. Ein Feuerband folgte dem Geschoss, das nach unten sauste und mit dumpfem Aufprall knisternd sein Ziel traf. Nicht Stür, sondern die Treppe, oder genauer, die Fässer, Fässchen und Säcke, die Donald neu bis zum ersten Absatz unter der Treppe hatte aufstapeln lassen, Fässer mit Schmalz und Lampenöl, Säcke voll Laub und ölgetränkten Lumpen, dazu Feuerholz, Rinde und Holzspäne. »Noch einen«, sagte John, »und noch einen«, »und noch einen«. Andere Bogenschützen schossen ebenfalls darauf, von allen Türmen, die in Reichweite waren. Manche ließen ihre Pfeile in hohem Bogen fliegen, ehe sie vor der Mauer senkrecht nach unten fielen. Als John die Brandpfeile ausgingen, zündeten er und Satin die Fackeln an und schleuderten sie von den Zinnen hinunter. Oben flammte ein weiteres Feuer auf. Die alten Holzstufen hatten das Öl aufgesogen wie ein Schwamm, und Donald Neu hatte sie vom 9. Absatz bis hinunter zum 7. tränken lassen. John hoffte nur, dass die meisten ihrer eigenen Leute sich in Sicherheit hatten bringen können, ehe Donald Neu die Fackel geworfen hatte. Die schwarzen Brüder hatten wenigstens von dem Plan gewusst, die Dorfbewohner dagegen nicht. Den Rest erledigten Wind und Feuer. John brauchte nur noch zuzuschauen. Da die Wildlinge oben und unten von Flammen eingekesselt waren, konnten sie nirgendwohin mehr ausweichen. Einige rannten weiter nach oben und bezahlten dies mit dem Leben. Andere versuchten es unten und fanden den Tod. Manche blieben, wo sie waren, und konnten auch dort ihrem Schicksal nicht entkommen. Etliche sprangen von der Treppe, ehe sie Feuer fingen, und stürzten sich zu Tode. Ungefähr 20 Tens drängten sich noch immer aneinander, dann ließ die Hitze des Feuers das Eis springen, und das gesamte untere Drittel der Treppe löste sich vom oberen Teil und stürzte mit mehreren Tonnen Eis in die Tiefe. Das war das Letzte, was Jon Snow von Stür dem Magna von Ten sah. »Die Mauer verteidigt sich selbst«, dachte er. John bat Satin, ihm beim Abstieg hinunter in den Hof zu helfen. Sein verwundetes Bein schmerzte so scheußlich, dass er trotz der Krücke kaum gehen konnte. »Nimm die Fackel mit«, trug er dem Jungen aus Oldhorn auf. »Ich will nach jemandem suchen.« Auf der Treppe waren vor allem Tens ums Leben gekommen. Sicherlich war einigen Kriegern vom freien Volk die Flucht gelungen. Von Mansers Leuten, nicht von denen des Magnas. Vielleicht war sie eine davon gewesen. Also kletterten sie über die Leichen derer hinweg, die durch die Falltür hatten stürmen wollen, und stiegen nach unten, wobei er sich mit dem einen Arm auf die Krücke stürzte und den anderen einem Jungen um die Schulter legte, der an Oldhorn Hurendienste geleistet hatte. Von den Stallungen und dem Gemeinschaftsraum waren nur rauchende Trümmer geblieben. An der Mauer hingegen wüteten die Flammen noch immer und kletterten Stufe um Stufe und Absatz um Absatz empor. Von Zeit zu Zeit hörte man ein Ächzen und Krachen, dann löste sich wieder ein großer Brocken Eis aus der Mauer und donnerte in die Tiefe. Die Luft war voll von Asche und Eiskristallen. Quart fand er tot. Steindaumen lag im Sterben. Er entdeckte auch einige tote und sterbende Tens, die er eigentlich nie richtig kennengelernt hatte. Der große Furunkel hatte zwar viel Blut verloren, lebte jedoch noch. Ygritte lag auf einem Rest alten Schnees vor dem Turm des Lord Commanders. Zwischen ihren Brüsten ragte ein Pfeil auf. Eiskristalle hatten sich über ihr Gesicht gelegt, und im Mondlicht sah es aus, als trüge sie eine glitzernde silberne Maske. Der Pfeil war schwarz, sah John, doch er war mit weißen Entenfedern versehen. »Der stammt nicht von mir«, sagte er im Stillen zu sich, »nicht von mir.« Trotzdem fühlte er sich, als hätte er eigenhändig auf sie geschossen. Er kniete neben ihr nieder und sie schlug die Augen auf.
»Jon Snow«, sagte sie sehr leise.
Es klang, als habe der Pfeil die Lunge getroffen.
»Ist das hier jetzt eine richtige Burg, nicht nur ein Turm?«
»Ja.« John nahm ihre Hand.
»Gut«, flüsterte sie. »Ich wollte so gerne eine richtige Burg sehen, ehe ich...«
»Du wirst noch 100 Burgen sehen«, versprach er ihr. »Der Kampf ist vorbei. Meister Aemon wird sich um dich kümmern.« Er berührte ihr Haar. »Du bist vom Feuer geküsst. Hast du das vergessen? Ein Glückskind. Ein dummer Pfeil genügt nicht, um dich zu töten. Aemon wird ihn herausziehen und dich verbinden, und dann trinkst du Mohnblumensaft gegen die Schmerzen.« Daraufhin lächelte sie lediglich.
»Erinnerst du dich noch an die Höhle? Wir hätten in der Höhle bleiben sollen. Ich habe es dir gesagt.«
»Wir werden in die Höhle zurückkehren«, sagte er. »Du stirbst nicht, Ygritte, bestimmt nicht.«
»Oh.«
Ygritte legte die Hand an seine Wange.
»Du weißt aber auch gar nichts, Jon Snow«,
seufzte sie sterbend.